Suppe, der Salat, die Quiches haben ihn gemundet. Sie sind motiviert, jetzt noch weiter zuzuhören und mit uns weiter zu diskutieren. Und in der Session 2 werden wir uns vor allen Dingen mit ethischen Fragestellungen beschäftigen. Und den ersten Vortrag, den werden Sie jetzt hören über Ethik in der Informationstechnologie von Petra Grimm. Frau Grimm arbeitet am Institut für digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Frau Grimm, bitteschön.
Ja, ich hoffe, dass nach dem Mittagessen sozusagen noch ein bisschen Aufmerksamkeit da ist, weil ja jetzt der biologische Prozess gerade seinen Lauf nimmt. Aber ich werde mich bemühen, Sie nicht allzu sehr zu langweilen. Ja, Ethik in der Informationstechnologie ist mein Thema. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch schon die Vorredner, Vorrednerin sich ja doch sehr stark darauf bezogen hat. Und vielleicht kann ich hier noch einige Ergänzungen vornehmen. Einer der ersteren Aspekte ist, wir haben jetzt auch schon in den Präsentationen eine Reihe von Werten gehört. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie sieht es überhaupt von gesellschaftlicher Seite aus? Also auch Technologie steht ja nicht kontextlos in der Gesellschaft und auch die Entwicklungen in diesem Bereich sind sehr stark durch gesellschaftliche Werteprozesse geprägt. Und vielleicht nur vorab ein Aspekt, der das Ganze in einem eher größeren Maßstab nochmal versucht zu erfassen, nämlich die Frage nach dem Wertewandel. Also Wertesysteme sind ja grundsätzlich nicht in Stein gemeißelt, abhängig von kulturellen und auch technologischen Entwicklungen variieren sie. Mitte der 1960er Jahre fand gerade in der westlichen Welt ein Wertewandel statt, bei dem insbesondere die sogenannten Pflicht- und Akzeptanzwerte, also wie Fleiß, Disziplin, Pünktlichkeit etc., zugunsten der Selbstentfaltungswerte, also Selbstverwirklichung, zurücktraten. Nun mit der zunehmenden Ausdifferenzierung und auch Individualisierung, die ja auch dadurch mehr oder weniger ja, beschleunigt wurde, wurde dann auch die Pluralität von Lebensstilen in unserer Gesellschaft zunehmend akzeptiert. Nun, seit der Jahrtausendwende kann man aus meiner Sicht heraus eine zunehmende Ökonomisierung der Wertesysteme beobachten. Das heißt, auch in eigentlich nicht ökonomischen Systemen, wie zum Beispiel dem Bildungssystem oder dem Gesundheitssystem, finden mehr und mehr ökonomische Werte Eingang. Diese sogenannten ökonomischen Werte sind da insbesondere Leistung, Effizienz, aber auch Quantifizierung und Pragmatismus. So werden, das wissen Sie selbst, an Hochschulen mehr und mehr Qualitätsmanagementprozesse eingeführt, wo es nach Kennzahlen geht. Das heißt natürlich betriebswirtschaftliche Strukturen, die hier in einem Bildungssystem mittlerweile integriert, implementiert worden sind, die damit natürlich auch den Bildungsanspruch und auch die Bildungsprozesse beeinflusst. Und auch auf Seiten der Studierenden wissen wir ja, dass vor allem diese an guten Noten interessiert sind, was wiederum zu einem erheblichen Leistungsdruck führt. Ja, Werte. Wenn wir uns Werte die Frage stellen, wozu brauchen wir eigentlich Werte und wie sähe denn eine Welt aus ohne Werte? Ist das überhaupt vorstellbar? Ich denke nicht, weil wir ganz einfach gesagt nicht überleben könnten, wenn wir nicht mit anderen Menschen in einem sozial-kommunikativen Handeln im Austausch stünden und eben auch Gemeinschaften bilden. Und die Fähigkeit des Homo sapiens, sich an seine Umwelt anzupassen, das unterscheidet ihn ja auch noch nicht vom Tier oder von der Pflanze. Er ist die Fähigkeit, auf der Grundlage von Gegebenheiten, also inneren Neigungen, Wünschen und auch Gründen für sein Handeln, aufgrund dieser eben zu handeln, das macht ihn, den Homo sapiens, zu einem kulturellen Wesen. Und wenn Sie sich dann wiederum auch überlegen, dass ja kleine Gemeinschaften, also zum Beispiel bei den Schimpansen, ja auch möglich sind, in kleinen lokalen Umgebungen, dann ist aber dem Homo sapiens einiges gelungen. Er hat es nämlich geschafft, über größere Distanzen hinaus, also über lokale und räumliche Grenzen hinaus, Menschen auf bestimmte Ideologien, Religionen und damit eigentlich Wertesysteme zu verpflichten und damit eigentlich erst diese kulturellen Prozesse auch ermöglicht. In der Werteforschung werden also dann auch den Werten bestimmte Funktionen zugeschrieben und es besteht ein Konsens darin, dass Werte die Auswahl von Handlungen bei Individuen und Gruppen steuern, dass sie zweitens zur Rechtfertigung von Handlungen, also auch als Motive dienen und dass sie letztendlich die Wahrnehmung der Welt und natürlich auch deren Beurteilung beeinflussen. Das ist sozusagen die Funktion. Wir unterscheiden ja zwischen Funktion und Definition. Die Definition wiederum besagt, dass Werte dann vereinfacht ausgedrückt als Vorstellungen, Ideen oder auch Ideale zu bezeichnen sind, die eben angeben, was wünschenswert sei. Somit sind Werte bewusste, aber auch unbewusste Orientierungsstandards und Leitvorstellungen. Sie haben ja schon gehört, dass ich also im Leitungsgremium des Instituts für Digitale Ethik an der Hochschule der Medien bin. Wir sind also hier auf diesem Gebiet der Digitalisierung tätig und wenn man von Ethik spricht, dann ist mir manchmal auch schon wichtig, dass man diesen Begriff auch adäquat versteht. Also Ethik ist auf keinen Fall mit Moral gleichzusetzen, sondern zu den Aufgaben einer digitalen Ethik gehört es eben auch, die Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft und den Einzelnen zu diagnostizieren erstmal, also sozusagen auch Analyse zu betreiben, auch empirisch, und letztendlich natürlich auch konsistente Begründungen für moralisches Handeln und normative Standards zu erarbeiten. Das heißt also, es geht letztendlich ja auch darum, wenn man normative Standards, und wir haben heute schon von einigen Standards gehört, dann ist natürlich gerade die Herausforderung auch darin zu begründen, warum bestimmte Normen gelten sollen und andere vielleicht nicht. Oder wenn man von Hierarchisierung von Werten spricht, warum eine bestimmte Hierarchie gelten soll. Des Weiteren kann die digitale Ethik aber auch bei Wert- und Normfragen, die eben mit den neuen Technologien und den sich daraus resultierenden sozialkommunikativen Praktiken verbunden sind, als Navigationsinstrument fungieren. Und man könnte sagen, also gerade auch im interdisziplinären Bereich, sie hat durchaus auch ein Ziel, nämlich ein praktisches Ziel, nämlich eine wertebezogene und nicht allein technisch bezogene Digitalkompetenz zu fördern. Nun, Günter Ruppol hat eigentlich auch schon ein Beispiel gegeben für eine funktionierende Technikbewertung, und zwar in Form eines Regelkreismodells. Hierbei wird ein mehrdimensionales Wertesystem von Beginn an in den Entwicklungsprozess einbezogen. Vielleicht darauf nochmal auch anschließend kann ich noch ein Beispiel dafür bringen, aber was mir gerade schon bei den Vorreden ein bisschen klar geworden ist, und wir haben gerade auch nochmal in der Pause das Thema angesprochen, ich glaube, man kann eben nicht nur einfach ethische Leitlinien und Standards aufoktroyieren, sozusagen von oben auf einen Prozess draufstülpen, sondern die Kunst in diesem gesamten Wirken, Zusammenwirken, besteht meines Erachtens darin, bereits zu Beginn, also mehr oder weniger in der Entwicklung, interdisziplinär zwischen also Technologie und Ethik, eine Multiperspektivität herzustellen. Das heißt, ethische Leitlinien und Standards sind immer prozessbezogen auch zu erstellen und können nicht in einem von vielleicht den eigentlichen technologischen Fragestellungen parallel oder gesondert veranstalteten Roundtable, Experten-Roundtable, Kommission oder was immer auch erstellen, wenn hier nicht diese Interdisziplinarität und eben gleich zu Beginn auch eines technischen Prozesses, oder sagen wir auch eines Forschungsprozesses, nicht von Beginn an auch hier bereits prozessual mit einbezogen wird, sei es in Form von einem ethischen Monitoring, sei es in Form von Privacy oder Ethics by Design. Nun, Ruppol hat darauf eben auch hingewiesen, er geht in seinem Modell davon aus, dass es ein mehrdimensionales Wertesystem von Beginn an in den Entwicklungsprozess einbezogen werden sollte. Und das Wertesystem besteht bei ihm aus Werten hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Technik, der Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite und Werte der Nachhaltigkeit in Bezug auf den Umweltschutz und den gesellschaftlichen Nutzen auf der anderen Seite. Man könnte sagen, das wäre sozusagen so ein Modell, das, an dem man sich orientieren kann, weil es eben auch eine holistische Betrachtung als Grundlage und Orientierungsvorgabe für den gesamten Entwicklungsprozess zur Verfügung stellt. Das Regelkreismodell steht dabei für jeden einzelnen Entwicklungsschritt im gesamten Prozess und symbolisiert die Regelung und Anpassung hinsichtlich der Ist-Werte hin zu den Soll-Werten. Voraussetzung ist dabei die konstante Technikbewertung und auch Folgenabschätzung. Ethik kann also nicht erst im Nachgang wirksam werden, sondern muss von Beginn an in alle Prozesse einbezogen werden, um dann auch sie als regulierende Größe wirksam werden lassen zu können. Ich glaube, einer der zentralen Begrifflichkeiten in diesem gesamten ethischen Diskurs ist der der Verantwortung. Vielleicht schauen wir uns den ein bisschen genauer an. Der Verantwortungsbegriff hat eine prospektive und eine retrospektive Bedeutung. Auf zukünftiges Verhalten hin bedeutet Verantwortung, P ist verantwortlich für X, P hat auf X bezogene Verpflichtungen. Ich habe Ihnen hier den Artikel 11 der ethischen Leitlinien der Gesellschaft für Informatik mitgebracht, wo es da heißt, Informatikerinnen und Informatiker tragen Verantwortung für die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Arbeit. Sie sollen durch ihren Einfluss auf die Positionierung, Vermarktung und Weiterentwicklung von Informatiksystemen zu ihrer sozialverträglichen Verwendung beitragen. Retrospektiv meinen wir aber mit Verantwortung, P ist verantwortlich für X, wobei dann X für Handlungen bzw. Handlungsfolgen steht, die wir P zurechnen. Ein Beispiel: Konstrukteure von Fitness-Apps und Wearables, die Privacy by Design nicht implementieren, sind mitverantwortlich dafür, dass die Privatsphäre der Nutzer verletzt wird. Und dass das jetzt nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern auch empirisch nachweisbar ist, zeigt die aktuelle Studie der Verbraucherzentralen, die eben aufgezeigt haben, dass Fitness-Apps kein Konzept für Privacy by Design anwenden, mit dem man eben die Privatsphäre schon bei der Entwicklung eines Produkts berücksichtigen könnte. So erlaubt eben eine Vielzahl an Apps Tracking, also zum Beispiel die Standortverfolgung. 16 von 19 Apps senden darüber hinaus Daten an Drittanbieter. Eine überwiegende Anzahl der getesteten Fitness-Apps weist zudem ein ausgeprägtes Datensendungsverhalten aus. Hierbei werden zum Teil sensible, personenbezogene Daten an die Anbieterserver übertragen. Hier wurden auch die Verbraucher, also die Kunden, gefragt und ein überwiegender Teil der befragten Verbraucher befürchtet denn auch, dass sie die Kontrolle über ihre persönlichen Informationen verlieren und die Daten ohne ihre Erlaubnis weitergegeben werden. Als Determinanten der Verantwortung gelten gemeinhin erstens Kausalität. Eine Person ist dann für die Folgen einer Handlung verantwortlich, wenn diese durch die Handlung verursacht wurden. Zweitens Wissen. Eine Person ist verantwortlich für die Handlungsfolgen, wenn diese für sie absehbar waren bzw. absehbar hätten sein müssen. Und drittens Verantwortung besteht, sofern wir handlungsmächtig sind, die Handlung also für uns überhaupt möglich ist. Und viertens, sofern sie etwas freiwillig ist und fünftens, wir auch alternativ hätten handeln können. Dass die digitale Ethik nun etwas noch mehr darüber hinausgeht als die Ethik, können wir vielleicht gerade an diesem Verantwortungsbegriff sehen, denn hier stellt sich schon die Frage, gerade im Kontext von Big Data, ob wir eigentlich noch die Determinante der Handlungsmächtigkeit haben und vor allen Dingen auch des Wissens über die Handlungsabfolgen. Also können wir die Handlungsfolgen tatsächlich absehen und einschätzen? Insofern müsste man hier vielleicht auch in Zukunft im Bereich der digitalen Ethik sich nochmal dem Verantwortungsbegriff verstärkt zuwenden. Wenn man, das ist auch so ein Modell von Lenk, das eigentlich als klassisches Verantwortungsmodell gilt, denn hier wird differenziert nach wer, also nach dem Sub, wer ist verantwortlich als Subjekt, wofür ist jemand verantwortlich, nämlich die Handlungsfolgen, wovor, also Norminstanz oder vielleicht auch das Gewissen oder den Berufsethos eines Forschers oder Entwicklers, wem gegenüber, nämlich dem Betroffenen und weswegen, warum soll er überhaupt für etwas verantwortlich sein, also prosoziale Normen vielleicht, Moral Sense oder Gesetze. Auch hier würde sich im Zuge der Diskussion um Big Data, KI, maschinelles Lernen die Frage stellen, können wir die Subjektfrage noch so eindeutig klären und können wir auch die Handlungsfolgen so einfach definieren. Als besondere Herausforderung für die Gesellschaft und den Einzelnen Gelten denn auch aus ethischer Perspektive künstliche Intelligenz und Big Data sowie die prädikative Analytik, von der wir ja auch schon vorher Beispiele gehört haben? Sind hier zwei gerade oder relativ noch aktuelle Papers, das eine jetzt im September entschieden, wo wir auch vom Institut mitgearbeitet haben für die Big Data ethische Fragen, stand ich da als Expertin zur Verfügung. Und es zeigt sich also gerade im Kontext von autonomen Entscheidungen auf der Grundlage von KI und Big Data, inwieweit überhaupt noch Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten des Menschen gegeben sein werden. Nun, zudem stellen sich für bestimmte ethische Prinzipien, wie eben zum Beispiel die Verantwortung, neue Voraussetzungen, denn Kausalität und Folgenabschätzung ist gerade bei sich selbst steuernden automatisierten Entscheidungen nicht mehr ohne weiteres als Determinante gegeben. Eines der wichtigsten Punkte, und das, denke ich, durchzieht sich auch verschiedene Reihen, sei es das autonome Fahren, sei es Internet of Things, also Internet der Dinge-Thematiken, aber so soziale Medien oder wo auch immer, wir haben es mit dem Thema der Datafizierung der Privatsphäre zu tun. Und diese Grafik, die ich Ihnen hier jetzt mitgebracht habe, zeigt, dass wir mit der Nutzung der digitalen Medien, das wissen Sie selbst, permanent einen digitalen Fußabdruck hinterlassen, wobei wir dann also auch nicht wissen, nach welchen Algorithmen die Daten ausgewertet werden und wie wir klassifiziert und welche individuellen Profile von uns erstellt werden. Die Daten zu unserer Psychografie geben zum Beispiel Aufschluss über unsere Big Five Persönlichkeitsfaktoren, ob man emotional labil ist, gesellig, leistungsorientiert und oder kooperativ. Zu unserer Intelligenz, Lebenszufriedenheit, zu unseren politischen, religiösen Ansichten, zu unserer sexuellen Orientierung und unserem Beruf werden Algorithmen erstellt. Und wer das mal bei Facebook selbst kontrollieren will, könnte ja zum Beispiel mal das Tool Data Selfie nutzen, um plastisch sich das vor Augen zu führen. Nun, bei Algorithmen geht es um die abstrakte Beschreibung eines Problems in einer Sprache, die maschinell verarbeitet werden kann und bei der zwischen der Ein- und Ausgabe eine vordefinierte, endliche Zahl von Einzelschritten abgearbeitet wird. Sie dienen aber nun praktisch eben auch der Preisgestaltung beim Online-Kauf oder des Versicherungsbeitrags, der Priorisierung in der Trefferliste sowie der Autocomplete-Funktion bei Suchmaschinen, der Prognose, wie wahrscheinlich die Rückzahlung der Verbindlichkeiten eines Kreditnehmers ist. Oftmals handelt es sich hier, und damit sind wir auch auf der politischen oder eben auch auf der Machtebene, handelt es sich hier um proprietäre Algorithmen, das heißt, es ist nicht vollständig transparent, welche Kriterien mit welcher Gewichtung einfließen. Nun, die weitaus wirkmächtigeren Folgen im Kontext dieser Datafizierung sind eben auch Klassifizierung. Das heißt, man wird als Handlungssubjekt aufgrund von durch Big Data vorhergesagten Neigungen beurteilt und nicht mehr aufgrund des tatsächlichen Verhaltens. Zweitens, Kommerzialisierung. Hier findet dann auch wieder der Ökonomisierungstrend massiv Eingang. Nämlich, das heißt, private Handlungen und Äußerungen werden permanent kommerziellen Interessen unterworfen. Und natürlich das Thema Überwachung, das natürlich auch dazu führen kann, dass eine umfassende, permanente Beobachtung Menschen dann dazu veranlassen kann, sich in ihrem Verhalten einzuschränken. Zum Beispiel, wenn ich mein Verhalten ändere, um nicht aufzufallen, also die eigene Meinung verschweige oder den Kontakt zu Menschen unterbinde, die sich kritisch äußern. Und wie das gesellschaftlich aussehen kann, das können wir ja gerade in China mit dem Citizen Score, glaube ich, sehr gut beobachten. Aus meiner Sicht her auch ganz interessant, wenn man sich einfach empirisch auch die Situation oder auch die Einstellungen vor allen Dingen der Nutzer anschaut. Die europäische Vodafone-Studie zeigt ja, durchgeführt von Kantar TNS, dass rund die Hälfte aller Befragten im Phänomen Big Data mehr Nachteile sieht, während knapp ein Drittel mehr Vorteile erkennt. 17% geben an, es nicht einschätzen zu können. Und auffällig ist, weil es ist eine europäische Studie, auffällig ist, dass insbesondere in Deutschland eine kritische Haltung der Befragten mit immerhin 62% überwiegt. Die Studie zeigt auch, dass das Vertrauen der Kunden in Banken und Kreditanbieter bezüglich der Nutzung zum Beispiel ihrer privaten Daten eher gering ist. Noch am besten schneiden Gesundheitseinrichtungen ab, am schlechtesten die Anbieter von sozialen Netzwerken. Im europäischen Vergleich liegen die Deutschen in der Gruppe derer, die also hier auch relativ wenig Vertrauen haben, sei es in Bezug auf Banken oder Versicherungsunternehmen, relativ weit vorne. Ja, für viele natürlich auch für die Wirtschaft interessant, wie kann man denn nun das Vertrauen der Kunden gewinnen? Aber natürlich auch damit ein Anzeichen dafür, wo es im Argen liegt. Um Vertrauen beim Verbraucher im Hinblick auf die Sammlung und Verwendung ihrer persönlichen Daten zu gewinnen, sind laut dieser Befragung drei Faktoren erfolgsversprechend. Erstens, Nutzer sollten verstehen können, welche Daten von ihnen gesammelt werden und wie diese verwendet werden. Hier helfen eine einfache und klare Sprache und kurze AGB. Stichwort Transparenz, das haben wir auch schon mal gehört als Wert, nämlich Transparenz darüber, welche Daten gesammelt werden und wie diese dann genutzt werden, wird in der Liste der vertrauensbildenden Maßnahmen mit 64% am zweithäufigsten genannt. Und so können auch Organisationen diese Bedürfnisse zum Beispiel durch die Vermeidung von Kleingedruckten fördern. 56% sagen, dass dies das Vertrauen erhöhen würde. Man kann aber insgesamt feststellen, dass hier eigentlich eine Grundhaltung besteht, nämlich die des Misstrauens. Und das bezieht sich eben nicht nur auf Ältere, sondern sehr überraschend auch schon bei Kindern und Jugendlichen zeigt sich nämlich in der repräsentativen Studie von Knopp et al., dass für Kinder und Jugendliche das Thema Datenpreisgabe mit an der Spitze der erlebten Risiken steht. Ich würde noch kurz vielleicht den für mich ja auch zentralen Wert der Privatheit nochmal ansprechen, vor dem Hintergrund, was ist eigentlich Privatheit? Ich habe Ihnen hier dieses Zwiebelmodell mitgebracht. Räumlich kann man das, glaube ich, in diesem Zwiebelmodell ganz gut versinnbildlichen. Im Innersten liegt der Bereich der Intimsphäre, zum Beispiel das Tagebuch. Die zweite Schicht ist der klassische Privatbereich, die Familie oder auch andere intime Beziehungen, repräsentiert meist durch private Räume wie das eigene Zimmer, die eigene Wohnung oder das eigene Haus. Drumherum wäre dann das gesellschaftliche und staatliche Außen, die Öffentlichkeit. Aber wir haben es eben nicht nur mit einem räumlichen Verständnis von Privatheit zu tun, sondern auch mit dem von Handlungen. Denn Handlungen können ebenfalls privat sein. Zum Beispiel ist es durchaus meine private Entscheidung, ob ich in die Kirche gehe, welche Kleidung ich trage oder auch ein Gespräch mit einem Freund in der Öffentlichkeit ist meine Privatsache. Ebenfalls können Informationen privat sein. Private Informationen können zum Beispiel meine politische Einstellung sein oder auch meine Meinung über eine Person, aber auch Daten zu meiner Gesundheit oder eben auch das Wissen darüber, mit wem ich zusammenlebe. Privates, das ist mir auch wichtig, ist immer kontextbezogen und als solches auch so zu definieren. Was ich meinem Banker erzähle, werde ich kaum meinem Arzt erzählen und vice versa. Nach Beate Rösler ist dann Privatheit auch dementsprechend zu verstehen in dem Sinn, dass ich Kontrolle darüber habe, wer welchen Wissenszugang zu mir hat, also wer welche relevanten Daten über mich weiß. Und in dem Sinn, dass ich Kontrolle darüber habe, welche Personen Zugang oder Zutritt in Form von Mitsprache oder Eingriffsmöglichkeiten haben bei Entscheidungen, die für mich relevant sind. Zitat Ende. Daraus kann man die ethische Norm des Privatheitsschutzes ableiten, nämlich selbstbestimmt darüber entscheiden können, wer was wann und in welchem Zusammenhang über einen weiß. Der Informationsethiker Luciano Floridi argumentiert, dass wir anstelle einer ursprünglich auf Newton und Locke zurückgehenden Sicht von Privatheit, die private Daten als ökonomischen Besitz versteht, Privatheit als konstitutiv für unsere Identität verstehen sollten. Private Daten bzw. eben auch eher Informationen besitzen wir nicht, wie wir ein Auto besitzen, sondern private Daten gehören zu uns wie unser Körper. Privatheit ist somit Teil unserer Identität. It's not just mine, it's me. Auch die Funktion der Privatsphäre hatte bereits Alan Weston sehr gut beschrieben. Und ich glaube, dass diese vier Aspekte heute immer noch gültig sind. Er sagt, vor allen Dingen garantiere Privatsphäre die persönliche Autonomie, nämlich zu verhindern, von anderen manipuliert, dominiert oder bloßgestellt zu werden. Sie ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensgestaltung und auch Experimente. Emotionaler Ausgleich, frei von sozialem Druck und gesellschaftlichen Erwartungen, Stress abzubauen, die innere Ruhe zu finden und ganz man selbst zu sein. Denn der Mensch ist angewiesen auf Erholungs- und Rückzugsräume. Selbstevaluation, die Erfahrungen und Eindrücke aus dem Alltag zu reflektieren, einzuordnen und Schlüsse daraus abzuleiten. Sie ist Bedingung für eine kreative und pluralistische Gesellschaft. Und die geschützte Kommunikation zu unterscheiden, wem man was sagt, sich in einem geschützten Raum mit Vertrauten auszutauschen. Und wenn Sie mal überlegen, gerade diese Punkte, auch emotionaler Ausgleich und die Chance zur Selbstevaluation, sind durch die neuen Medien, ja insbesondere das Smartphone und deren sozialkommunikative Praktiken, mehr und mehr zurückgedrängt worden. Mir ist es aber wichtig, dass dieser Wert der Privatsphäre nicht nur individuell definiert wird, sondern oder gesehen wird, sondern auch in einer gesamtgesellschaftlichen Dimension zu verorten ist. Unsere Demokratie basiert darauf, dass wir autonome Bürgerinnen und Bürger sind. Das ist ein sozusagen grundlegendes Menschenbild, was wir hier als Grundlage nehmen, nämlich dass wir eben auch Entscheidungs- und Handlungsfreiheit haben. Und der Schutz der Privatheit ist ein Mittel, um autonom entscheiden und handeln zu können. Wenn nun aber ein Score, der anhand meiner Daten und der meiner Freunde im Netz berechnet, welche politische Auffassung ich habe, welche psychische Disposition ich habe und ob ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werde, dann ist meine Autonomie eingeschränkt. Und meine freie Meinungsbildung ist auch eingeschränkt, wenn die Informationen und Nachrichten durch Social Bots und den Algorithmen in sozialen Netzwerken manipuliert werden. So kann zum Beispiel Facebook Themen befördern oder unterdrücken. Und damit komme ich schon weitgehend fast zum Schluss. Ich habe noch ein paar praktische Beispiele. Aber vielleicht kann man auch noch mal sagen, Ethik und Recht sind auch sehr nah beieinander. Sie stehen in einem engen Kontext und auch in einem gemeinsamen Findungsprozess hinsichtlich Lösungsansätze für die durch die Digitalisierung begründeten Herausforderungen. Beide Perspektiven müssen hier miteinander verknüpft werden. Digitale Ethik kann man als Ausgangspunkt von Digitalkompetenz verstehen, die wiederum in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung letztendlich entwickelt werden muss. Das schließt staatliche Akteure ebenso wie Unternehmen ein, Inhalteanbieter, Intermediäre und auch Nutzer. Kernelemente einer so orientierten Wertschöpfungskette sind Information, Transparenz, Awareness, Selbstbestimmung und Vertrauen. Ja, wenn das jetzt zu abstrakt klingt, ich habe Ihnen mal hier auch noch Beispiele mitgebracht, zum einen aus der Praxis. Sie können sich die nachher auch ansehen, wenn Sie möchten. Das ist ein aktuelles Masterprojekt mit Studierenden, wo versucht wurde, die 10 ethischen Leitlinien für die Digitalisierung von Unternehmen zu entwickeln. Diese Leitlinien sollen als Wegweiser verstanden werden, der in die Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmen zu integrieren ist. Sie umfassen die Aspekte datenökologische Verantwortung, ein ganz wichtiger Begriff für mich, faires und gerechtes Arbeiten, 4.0, Chancengerechtigkeit, Fürsorge sowie Folgenabschätzung und Nachhaltigkeit. Es reicht deshalb aus meiner Sicht eben auch nicht nur immer von Digitalkompetenz zu sprechen. Wir brauchen dringend auch die Verantwortung der Unternehmen, auch in selbst sozusagen freiwilligen Selbstformulierungen und auch Regulierungsmaßnahmen, um eben auch Digitalkompetenz für den Nutzer überhaupt dann auch sinnhaft einzuführen. Ein weiteres Beispiel, auch da habe ich Ihnen die Produkte mitgebracht, ist das Projekt Die 10 Gebote der digitalen Ethik. Sie sind hier zu verstehen als ein Ausgangspunkt für die Vermittlung von Digitalkompetenz, aber eigentlich sozusagen nur mal ein Impuls. Sie fungieren gerade in Bezug auf Jugendliche als Navigationsinstrument und geben einen Impuls, um hier überhaupt mal über Handlungsnormen und Wertekonflikte ins Gespräch zu kommen. Sie wurden in Kooperation mit der Deutschen Telekom Stiftung und Youport, das ist eine Selbstschutzplattform von Jugendlichen für Jugendliche, ebenfalls in einem Masterprojekt erstellt. Und es gibt sie eben zum einen als Postkarte und wir haben mittlerweile an die 50.000 Exemplare nachdrucken müssen, weil Schulen und Jugendeinrichtungen das stark nachfragen. Darüber hinaus aber eben auch als kleines Booklet, weil ich bekomme ja auch sehr stark von dem narrativen Anteil. Also ich glaube, dass Werte grundsätzlich auch nur in narrativen Formen vermittelt werden können und auch so Ideen einer narrativen Ethik zeitgemäß wären. Die Gebote sollen also Jugendlichen helfen, die Herausforderungen, mit denen sie im digitalen Kosmos konfrontiert sind, zu meistern. So geht es dann auch in den ersten beiden Geboten vor allen Dingen um den Schutz der Privatsphäre und das Thema Big Data. Darüber hinaus aber dann auch um die Frage, wie bilde ich mir eine Meinung, ohne manipuliert zu werden. Auch die Werte wie Respekt und Empathie sowie den Selbstschutz und die Befähigung, sich auch meine Auszeit zu nehmen, sind hier formuliert. Nun, das Institut für digitale Ethik hat in unterschiedlichen Forschungsprojekten eine zentrale Steuerungsfunktion, ist dafür verantwortlich, dass auch gesellschaftliche und soziale Werte in technologischen Innovationen von Beginn an implementiert werden. Im Projekt Prädisico, hier als Beispiel, geht es um präventive Konzepte in den digitalen Medien, die hier erforscht und erarbeitet werden. Es soll für eine verbesserte Sicherheitskommunikation von Behörden wie der Polizei, die hier ebenfalls Projektpartner sind, eingesetzt werden. In einem anderen Projekt, COFI, geht es um die Zukunft des automatisierten Fahrens, zusammen mit Projektpartnern aus der Industrie wie Bosch oder Daimler, aber auch mehreren Universitäten und Hochschulen, wird an einem Konzept für ein multimodales Interface für die Mensch-Maschine-Interaktion geforscht. Wir haben hierbei die Aufgabe, rechtliche und ethische Vorgaben zu benennen, die als Orientierung für die Gestaltung eben dieser Mensch-Maschine-Interaktion wirksam sein sollen. Und gerade das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass nämlich im Prozess bereits zu Beginn Privacy by Design und auch ein umfassenderes Ethics by Design Konzept einfließen soll, beziehungsweise hier auch erarbeitet wird, ist dieser Grundgedanke, der hier realisiert werden soll. Auch die Zukunft von Studierenden wird entscheidend durch die Digitalisierung verändert. Mithilfe von Big Data lassen sich ja Zukunftsprognosen erstellen. Ein Forschungsprojekt zum Thema Learning Analytics und ein weiteres, wo wir gerade uns für bewerben im Bereich Education Analytics. Hier ist es die Aufgabe der Ethik, klare Ziele und auch Grenzen für einen humangerechten Einsatz und Umgang mit der Technik zu benennen. So, und damit komme ich zum Abschluss. Ich betone einerseits diesen prozessualen Charakter, aber es ist natürlich auch notwendig, dass wir uns darauf verständigen, welche ethischen Prinzipien sind für uns denn relevant. Und ich würde da nicht gleich bei den vielleicht naheliegenden Werten anfangen, sondern ich fange da an, wo ich glaube, wo wir anfangen sollten, nämlich auch bei der politischen Dimension. Wir leben in einer Demokratie und sollten nicht den Fehler machen, diese als selbstverständlich hinzunehmen. Unsere politische Grundordnung ist das Ergebnis und das Fundament unseres Handelns. Freies Handeln und eine freie Entwicklertätigkeit ist nur möglich in demokratischen Strukturen. Oberstes Prinzip sollte deshalb auch für die Technikentwicklung sein, sich an unseren demokratischen Grundwerten zu orientieren und eben auch den Erhalt der demokratischen Grundordnung zu garantieren. Hierfür muss man sich seiner eigenen Verantwortung bewusst werden und dies geschieht nur, indem man eben auch die Folgen seines Handelns oder von Entwicklungen mitdenkt. Dazu muss man bedenken, dass die Privatheit nicht abgeschafft und ersetzt werden kann, sondern unbedingt erhalten bleiben muss, um weiterhin freie Entscheidungen treffen zu können. Kontrolle ist nur möglich, wenn Prozesse nachvollziehbar und verständlich sind. Transparenz ist nicht nur wünschenswert, sondern unabdingbar für unsere Zukunft. Vertrauen verdient man sich durch sein Handeln. Enttäuschtes Vertrauen zieht schwerwiegende Konsequenzen nach sich. Die Arbeit, Vertrauen zu gewinnen und zu erhalten, ist daher unersetzlich für jeden Einzelnen. Die eigene Rolle und den eigenen Beitrag für die Gesamtsicherheit der Systeme zu bedenken, ist eine Pflicht, derer sich viele noch nicht bewusst sind. Sicherheit kann auch durch Demut entstehen und die Einsicht, dass weniger manchmal mehr ist. Hierfür ist ein Bewusstsein zu entwickeln, das sich mit der Machtverteilung und mit den Kräfteverhältnissen beschäftigt. Wie viel Macht entsteht durch neue Strukturen und wie ist diese Macht verteilt? Man muss eine Sensibilität und Achtsamkeit für die unsichtbaren und nicht offensichtlichen Folgen der Technik und Digitalisierung gewinnen. Ein Perspektivenwechsel, der die Realität und unsere Menschlichkeit nicht nur in Zahlen und Einsen und Nullen bemisst, ist meines Erachtens nötig. Und nur so lässt sich auch eine Gerechtigkeit und die Chancengleichheit für eine positive Zukunft für alle Menschen meines Erachtens verwirklichen. Und damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Grimm, für diesen Input. Mich hat es eben nochmal, also ich habe nochmal viel gelernt über Privatheit. Das hat meinen Horizont nochmal erweitert, weil Sie so viele Aspekte der Privatheit nochmal aufgezählt haben, die mir gar nicht so klar waren. Und auch die Verankerung der Privatheit in unserem demokratischen Gesellschaft fand ich sehr interessant, weil daraus ergibt sich ja, dass Privatheit nicht nur ein individuelles Recht ist, sondern auch ein kollektives Recht ist. Und wenn es das ist, dann gibt es noch einen Grund mehr, Privatheit schützen zu wollen. Ihre Fragen an Frau Grimm. Herr Schöning.
Sie haben jetzt 10 Leitlinien oder ethische Leitlinien genannt. Die sind ja offensichtlich von einem Wertesystem abhängig und damit sicherlich nicht universell akzeptiert. Wo liegen denn da die Grenzen? Also beispielsweise demokratische Grundordnung, wenn wir an China denken, ist die Frage, gehört das da zum Wertesystem? Ja. Also wie weit gelten die und wie geht man mit solchen ethischen Prinzipien um in einer normal heute globalen Welt und total vernetzten Welt?
Also wenn ich die Diskussion zum Beispiel im Kontext von autonomen Fahren verfolge und dort ja gerade auch in Hongkong nochmal Prinzipien festgeschrieben worden sind, kann man sehen, dass diese Leitlinien eigentlich schon globalen Ansprüchen gerecht werden könnten. Wenn Sie die demokratische Grundordnung als nicht voraussetzbar definieren, dann glaube ich, ist das gerade eines der zentralen Aspekte, über die man dann auch auf globaler Ebene sich austauschen kann. Denn ich glaube, bislang habe ich noch kein besseres politisches System kennengelernt als die Demokratie. Wenn wir verhandeln müssten, ob wir jetzt für oder gegen Demokratie sind, dann verlieren wir, glaube ich, unser europäisches, aber auch, denke ich, darüber hinaus, auch im asiatischen Bereich gibt es viele Werte, die hier durchaus im technologischen Kontext gültig sein könnten. Dann, glaube ich, verlieren wir unser Fundament, wenn wir das auch in Frage stellen. Gleichwohl halte ich ja genau die Auseinandersetzung, und das ist ein Prinzip der Ethik, dass man ja reflektiert und sich auch versucht, in dem Konsens darüber zu verständigen, welche Werte besonders zu gelten oder zu achten sind. Gleichwohl halte ich das natürlich für wichtig. Das ist von mir ein Vorschlag, den ich hier erstellt habe. Das können Sie jetzt nicht direkt irgendwo nachlesen. Ich habe das mir tatsächlich auch überlegt in Bezug auf die heutige Veranstaltung. Was würde ich sagen, sind die wichtigsten Werte? Und es müsste darum gehen, jetzt eigentlich das auch in den entsprechenden Gremien, in entsprechenden Organisationen oder ganz einfach praktisch bei Forschungsprojekten zu diskutieren. Was heißt dieses dann doch eher allgemein formulierte Prinzipienwerk konkret für unser Projekt? Wo wird das virulent? Wo sind Aspekte, die für uns eben auch diskutabel sind?
Noch Fragen? Bei der letzten Frage, die Herr Schöning eingebracht hat, da finde ich, muss man ja auch ein bisschen beachten, dass das natürlich auch eine politische Frage ist, auch eine Frage der politischen Bewertung. Man kann ja durchaus die politische Meinung haben, dass Demokratie ja Mist ist, auch wenn ich das nicht verstehen kann. Aber kann ich nicht von einem Forscher verlangen, da würde ich Sie um eine Einschätzung bitten, wenn er in einem demokratischen System lebt und da auch zum Beispiel die Vorzüge der Forschungsfreiheit genießt und dieses System sozusagen auch selber lebt, dass er dann zumindest den Anspruch haben sollte, es anderen Menschen auch zu ermöglichen, in solch einem System zu leben. Das wäre doch ehrlich, oder?
Ja, das wäre ja sozusagen mein Ansatz, dass man auch sich in seinem Beruf, in seinen Tätigkeiten darüber Gedanken macht, welche gesellschaftliche Entwicklung meine Tätigkeit hat und inwieweit ich auch der als Einzelner, als Handelnder der Gesellschaft gegenüber eine Verantwortung trage. Es ist ja nicht nur mein eigenes Wirken für mich und meine Nächsten, sondern im Großen und Ganzen bin ich ja auch nicht davon befreit zu sagen, dass ich auch durch meine Tätigkeit eine Verantwortung für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft habe. Und ich glaube, das ist dann auch eine Frage des Berufsethos, was man auch nochmal diskutieren könnte. Was ist denn jetzt auch das Berufsethos in den Informationstechnologien? Wie wird das eigentlich im Studium vermittelt? Wo finden diese Diskussionen statt? Wo kann man den einzelnen Studierenden mit solchen Fragen eben auch mal auseinandersetzen lassen? Ich glaube, das wäre also auch eine Frage des Curriculum. Wie implementiert man das? Und da sehe ich auch die Wurzel dessen, wie man dann nach dem Studium eben auch seinen Beruf wählt und seine Tätigkeit ausübt.
Nochmal die Gelegenheit an Sie, Fragen zu stellen. Frau Feldmann.
Sie haben angesprochen, dass gerade auch die Jugendlichen sehr skeptisch sind, was Datenfreigabe etc. angeht. Auf der anderen Seite, in ihrem Verhalten sehen wir, dass sie alle möglichen Dienste nutzen und ihre Daten in die Welt hinaus posaunen, gerade mit der Selbstdarstellungsvariante. Wie passen diese beiden Sachen, der Antworten und dem tatsächlichen Handeln, miteinander zusammen?
Also erstmal wäre ich da vorsichtig zu pauschalisieren. Die Jugendlichen posaunen nicht alles raus, sondern sie tun durchaus bestimmte Möglichkeiten nutzen, also zum Beispiel bei sozialen Medien, dass sie sagen, nur bestimmte Communities oder bestimmte Freunde in diese Communities lassen, oder sie nutzen eigentlich auch WhatsApp, weil sie denken, das ist sicher, diese Kommunikation. Wir haben es hier natürlich auch mit zwei Aspekten zu tun, nämlich die unter dem sogenannten Privacy-Paradox gefasst werden, dass auf der einen Seite der Wunsch nach Privatheitsschutz besteht und auf der anderen Seite aufgrund der Gefahr, sozial exkludiert zu werden, man hier also nicht mehr teilhaben kann, dann wiederum der Wunsch nach letztendlich Teilhabe überwiegt, und in dem Moment, wo ich in sozialen Medien präsent bin, bin ich ja dazu qua Struktur, qua System veranlasst, letztendlich auch Daten von mir preiszugeben. Das ist der eine Bereich. Dann muss man hier noch mit berücksichtigen, dass hier Bildungsunterschiede ins Gewicht fallen. Also wir wissen, dass Jugendliche aus eher bildungsfernen Schichten weniger Bescheid darüber wissen, was mit diesen Daten passieren kann, als solche, die in bildungsnahen Schichten sind. Also darum will ich sagen, vorsichtig, es gibt hier durchaus unterschiedliche Jugendlichen, erstmal von der Art und Weise des Umgangs mit dem Thema, aber natürlich auch die Frage der Aufklärung, Digitalkompetenz, da gebe ich Ihnen recht, für viele ist es auch noch ein bisschen zu abstrakt. Sie wollen sich schützen, dass sie vielleicht von anderen angegriffen werden, aber sie haben selten im Bewusstsein, dass ja auch diese Firmen, diese Unternehmen mit ihren Daten letztendlich Geld verdienen. Und das ist dann eine Frage der werteorientierten Digitalkompetenz, die eben auch in Schulen stärker verankert werden müsste, was sie ja bislang noch nicht ist.
So, dann jetzt
noch eine Frage. Ich wollte da eigentlich noch mal mit einer anderen Sache nachhaken. Sie haben gesagt, es ist zum Teil zu verteufeln, wenn automatische Algorithmen Entscheidungen fällen. Ist es denn so viel besser, wenn Individuelle nach ihren eigenen Vorlieben Entscheidungen treffen? Oder sind manchmal nicht die neutraleren Entscheidungen vielleicht zu bevorzugen?
Ich weiß nicht, ob ich mich so ausgedrückt habe, dann ist es vielleicht missverständlich gewesen. So würde ich das jetzt nicht sagen. Mir geht es eigentlich eher darum, was auch in dem Vortrag von Herrn Makel sehr stark ausgeführt wurde, auch die Frage dessen, wie eben diese Algorithmen gebildet wurden, auf welcher Datengrundlage, inwieweit man hier noch Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten hat, um in diesen Prozess einzugreifen. Also ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich automatisierte Entscheidungen ethisch fragwürdig sind.
Jetzt noch zwei kurze Fragen und Antworten von Herrn Dachwitz und von Herrn Buchmann. Herr Dachwitz zieht zurück. Herr Buchmann, bitteschön.
Sie haben am Schluss die 10 Regeln genannt. Und wir sprechen ja heute über die Verantwortung der IT-Wissenschaftler. Und Sie haben am Anfang gesagt, dieser Vorgang, Informationsethik zu machen, ist ein Prozess. Wir haben vorhin kurz über die Frage gesprochen, ob man Regelkataloge aufstellen soll. Also meine Frage richtet sich aus, wie, wenn man jetzt solche Prinzipien nimmt und wenn man die umsetzen will, braucht man dafür einen Regelkatalog, wie man das machen soll, oder muss man die ganze Zeit so lange miteinander reden, bis das sozusagen eintritt? Was ist Ihre Position?
Ich glaube, dass es vielleicht sogar zusammengehören würde, denn wenn ich mich auf so ein jeweils für bestimmte Bereiche geltende Codes of Conduct oder was auch immer man, wie man das Kind beim Namen nennen will, verständigen will, dann halte ich eigentlich den Prozess, bis es dazu kommt, für den eigentlich wichtigen Part in diesem ganzen Bereich. Also der Diskurs und die Reflexion darüber, welche Prinzipien sollen für uns gelten und wie kommen wir dahin und wie können wir das überhaupt praktisch in einem Projekt implementieren oder in einem Geschäftsmodell implementieren. Also diesen Prozess halte ich persönlich für das Wichtigere, den wichtigeren Part.
Vielen Dank, Frau Grimm, für den Input und für die Diskussion.